ARD. Am liebsten möchte ich geliebt werden. Und wenn ich nicht geliebt werden kann, möchte ich respektiert werden. Wenn ich nicht respektiert werden kann, möchte ich anerkannt werden. Wenn ich nicht anerkannt werden kann, möchte ich akzeptiert werden. Wenn ich nicht akzeptiert werden kann, möchte ich bemerkt werden. Wenn ich nicht bemerkt werden kann, möchte ich gefürchtet werden. Und wenn ich nicht gefürchtet werden kann, möchte ich gehasst werden. Aber am liebsten möchte ich geliebt werden. Das ist ein Gedicht des Dänen Jakob Holt, bei dem mir immer mal wieder die Tränen kommen, weil ich wirklich gerührt bin, wenn ich sehe, wie Menschen sich einfach nur zugehörig fühlen wollen, zu Gemeinschaft. Und ich bin wirklich traurig, wenn ich diese tragischen Strategien sehe, die ja eigentlich so ein schönes Ziel haben, dazuzugehören und die dann zu so viel Leid führen. Was können wir tun, damit es keine Kriege mehr gibt? Und wie können Menschen wieder zusammenleben, nachdem sich Angehörige ihrer Gruppen blutig abgeschlachtet haben? Darum geht es in dieser letzten Folge von Killing Emotions, die unterschätzte Rolle von Gefühlen in der Sicherheitspolitik.
Folge 6. Leben nach dem Krieg.
Ich bin Julia Weigelt und ich bin überzeugt, nachhaltige Sicherheitspolitik braucht mehr emotionale Kompetenz. Und diese These teste ich aus allen möglichen Perspektiven. Und der Tester hier mit mir im NDR-Studio ist auch in dieser Folge der Leiter des Deutschen Panzermuseums, Ralf Raths. Moin, moin, Ralf.
Moin, hallo.
Teil 1. Versöhnung.
Und es geht los heute mit dem Mediator Dominik Barter. Er ist geboren in Großbritannien, lebt allerdings schon lange in Brasilien. Und er hat zusammen mit der indigenen Bevölkerung in Brasilien eine Methode entwickelt, wie Menschen auch nach schlimmen Gewalttaten wieder miteinander leben können. Und diese Methode, das nennt er Restorative Circles, das könnte man so als Wiedergutmachungskreise übersetzen ungefähr. Und wie das genau funktioniert und welche Rolle Gefühle dabei spielen, das besprechen wir gleich genauer. Eins schon mal vorweg, Dominik Barter geht es nicht nur um Gefühle, sondern auch um die Auslöser dieser Gefühle. Und die können teils eine jahrhundertealte Vorgeschichte haben. Wenn es zum Beispiel um bewusste und auch unbewusste Vorstellungen geht, welche gesellschaftlichen Gruppen mehr Rechte, mehr Essen, Medizin, Aufmerksamkeit verdienen und welche Gruppen weniger. Also es geht um Kolonialismus und Rassismus. Und manche von euch und von Ihnen hier denken jetzt vielleicht, naja gut, das Kolonialismus, das betrifft vielleicht ja eher Lateinamerika und die USA, aber uns doch nicht so sehr. Ja, leider ist es nicht so einfach.
And I suggest that we go like over here.
Yeah, that's easy.
Ich habe mich mit Barter getroffen in der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne im Osten Hamburgs. Die wurde 1935 von den Nazis gebaut, benannt nach Paul Emil von Lettow-Vorbeck. Das war ein Kommandeur der deutschen Kolonialtruppen in Ostafrika. Biografen bescheinigen ihm eine rücksichtslose Kriegsführung und dass er Afrikaner als minderwertige Rasse und reines Menschenmaterial betrachtet habe. Und diese ehemalige Kaserne, die wird heute Jenfelder Au genannt und vor allem zivil genutzt. In einem Gebäudeteil gibt es sogar einen Kindergarten. Allerdings ist es so, dass an den einzelnen Blocks dieser ehemaligen Kaserne bis heute noch die Namen und auch überlebensgroße Reliefs deutscher Kolonialoffiziere zu sehen sind. Also das sind dann so Namen wie Wissmann, Scheele, Liebert, Schleinitz, Zelewski. Und es gibt auch einen Block mit der Aufschrift Trotha-Haus. Und da hängen Erklärtafeln auf Deutsch und Englisch über den Kolonialtruppenkommandeur Lothar von Trotha. Und ja, ich war mit Dominik Barter da. Dominik hat sich das durchgelesen. Und dann habe ich ihm noch eine weitere Info gegeben, die er erstmal verdauen musste.
Trotha led a campaign of annihilation against the Hereru and Nama people
including the murder of women and children.
Trota führte einen Vernichtungsfeldzug gegen die Herero und Nama, der auch die Ermordung von Frauen und Kindern umfasste.
Following this order, tens of thousands of people died.
Auf seinem Befehl hin starben Zehntausende von Menschen in der Wüste, im Kampf, bei Massakern oder in Konzentrationslagern. 2015 hat die Bundesregierung den Begriff Völkermord akzeptiert.
In Hamburg haben wir eine von zwei Universitäten der Bundeswehr, an denen die Soldaten auch studieren können. Und einige von denen leben hier.
Ich bin schockiert und gleichzeitig auf eine seltsame Weise fast erleichtert, weil so ist die Realität. Das ist es, was Menschen tun. Und es gibt überall Versionen davon, die oft nicht in der gleichen Weise anerkannt werden. Es ist ein Schock. Erst 2015 hat die deutsche Regierung den Völkermord anerkannt. Und andererseits könnte man denken, naja, nach 110 Jahren, vielleicht ist das immerhin schneller als früher. Ich fühle mich also angewidert und abgestoßen, aber auch erleichtert, dass die Kriegsgräuel nicht versteckt sind.
Du würdest also nicht wollen, dass diese Namen und diese Statuen hier von den Gebäuden entfernt werden?
Das würde ich nicht wollen. Ich denke, wir brauchen so etwas, um den Kolonialismus als unser Erbe zu erkennen und zu lernen, mit den Folgen umzugehen.
Ja, also Dominik Butter sagt, gut, dass das noch da dran ist, diese Namen und diese Statuen. Und gleichzeitig, ich komme da immer noch nicht ganz drüber weg. Also Offiziersanwärterinnen und Anwärter unterbringen in so einem Gebäude, in dem ja ein Völkermörder gefeiert wird. Wärst du auf so eine Idee gekommen, Ralf?
Wäre ich nicht, aber ich muss auch gleich sagen, also ich fand es ein super Statement von ihm. Das ist genau das, was mich auch immer umtreibt. Ich bin bei dieser ganzen Frage der Erinnerungskultur in Form von Statuen oder Erklärungen zu Statuen oder Wegnahme von Statuen auch immer ganz unentschlossen, also von Fall zu Fall auch. Und wenn das da so praktiziert wird, dass es dann gleich ausdrücklich kontextualisiert wird und wenn ich es richtig gehört habe, ja auch korrekt, dann so be it. Dann ist es auf jeden Fall, wie er meinte, überraschend und schockierend und auch nicht.
Ich bin stark irritiert. Also mir geht's auf eine Art auch wie dir. Ich kann auch Bartha folgen, wenn er sagt, gut, dass diese Häuser als Mahnmal eben stehen bleiben und so weiter. Und ich merke auch, ich habe auch so einen Teil in mir, der sagt, boah, ich wünsche mir, dass unsere Soldatinnen und Soldaten andere Vorbilder haben, an deren Statuen sie halt jeden Tag vorbeilaufen. Ja, was halt deutlich wird, ist, dass in dieser Ex-Leto-Vorbeck-Kaserne eben, da sehen wir, dass die Auswirkungen des Kolonialismus uns eben noch bis heute treffen und bis heute zu Konflikten beitragen. Und zu diesen alten, überlieferten Konflikten kommen halt immer neue dazu. Es gibt das Artensterben, Missernten, Flutkatastrophen, Wassermangel, wachsende Migrationsströme. Wir könnten jetzt noch eine Stunde, könnte ich noch weiter aufzählen. Und Dominik Bartha sagt halt, dass angesichts dieser überlagernden und sich ja halt auch gegenseitig verschärfenden Krisen ist halt Nichtstun nicht länger eine Option. Wir brauchen neue Strategien, weil die alten nicht nachhaltig waren, die wir bis jetzt hatten. Und da zitiert er den Theologen Walter Wink. Und der hat in seinen Arbeiten gesprochen vom sogenannten Mythos der erlösenden Gewalt.
Die Idee, dass wir nur noch diesen einen Krieg führen müssen, nur ein weiteres Mal, und dann haben wir endlich Sicherheit und Frieden, wenn wir nur diese schlimmen Leute loswerden. Und natürlich folgt unser Justizsystem bis heute einer ähnlichen Logik, dass wir nur die bösen Menschen finden müssen, sie einsperren und dann sind wir sicher. Wir brauchen aber eine neue Art und Weise, die Gemeinschaft zu stärken. Es reicht nicht, wenn sich nur Menschen mit denselben Identitäten und Vorlieben zusammentun. Wir brauchen Gemeinschaften, die Unterschiede feiern und daran wachsen, um so widerstandsfähiger und kreativer zu werden. Das wäre eine extrem starke Basis, auf der wir nachhaltig Neues aufbauen können.
Ja, also ich finde, das sind alles total schöne Ideen. Ja, also, dass wir mehr Resilienz bekommen, wenn wir auch mit Andersdenkenden in Verbindung kommen. Also Beispiel jetzt mal, dass ich jetzt keine Angst haben muss, wenn ich jetzt in einem Freundeskreis aus veganen, kinderlosen Radfahrenden bin, ja, und dass ich dann ausgeschlossen werde, wenn ich nachts im Kühlschrank heimlich mir ein Scheibchen Käse reinziehe, so. Ja, klar, solche Gemeinschaften sind nicht so tragfähig. Wir brauchen heterogene, also gemischtere, diversere. Und gleichzeitig bräuchte man jetzt halt auch mal eine konkrete Idee, wie das gehen kann, oder?
Ja, darauf warte ich tatsächlich. Das ist ein sehr schöner Gedanke und jetzt möchte ich bitte hören, wie das geht.
Ja, also die Frage ist, wie können solche Restorative Circles ablaufen? Und Das Interview mit Dominik Bartha war wirklich echt eine Herausforderung, weil der wollte sich absolut nicht festnageln lassen. Mhm. Ne? Also dem ist halt total wichtig, dass er sagt, was ich dir jetzt erzähle, Julia, das sind nur Grundlagen. Weil diese Grundlagen, die muss man dann halt nehmen und in die jeweiligen Gemeinschaften, wo diese Kreise aufgebaut werden sollen, hinbringen. Und dann müssen die, die vor Ort da sind, gucken, was machen sie da draus, ne? Dass sie nicht sowas aufgepfropft bekommen. Mhm. Aber trotzdem, jetzt mal ganz konkret. Möglicher Ablauf von diesen Restorative Circles ist, dass es so drei Phasen gibt. Und die erste Phase ist, dass ausgebildete Mediatoren zu den einzelnen Parteien gehen und schon mal anfangen mit dem, was der Däne Jakob Hult in seinem Gedicht so beschrieben hat, was ich am Beginn der Folge vorgelesen habe. Ne? Also das Leid anerkennen und auch Zusammenhänge verstehen. Im Prinzip auch das machen, was wir in der letzten Folge gemacht haben, in diesem Rollenspiel. Ne? Mhm. Eben sich dafür interessieren, wie geht's euch und worum geht's euch, was hier passiert. Das ist so eine Art Pre-Circle, kann man sagen, Vorabkreis. Ne? Da kommen also nicht die Konfliktparteien direkt zusammen, sondern es gehen erstmal Mediatoren zu den Einzelnen, die bleiben noch getrennt. Stufe 2 ist dann kommen die Beteiligten des Konfliktes zusammen in so einem Main-Circle, also im Hauptkreis. Da kann es dann durchaus hoch hergehen, ja. Und Bartha sagt, ihm ist total wichtig, dass dann in diesem Kreis nicht nur die Menschen dabei sind, die wirklich mit der Waffe in der Hand gegeneinander gekämpft haben.
Oft gibt es total wichtige Personen oder Gruppen, die in den Konflikt verwickelt sind, aber nicht wirklich an den Kämpfen beteiligt waren. Man sieht sie also nicht. Daher ist es sehr wichtig, diese Personen zu benennen und zu verstehen, wer an den Verhandlungstisch kommen muss, um eine nachhaltige Veränderung zu erreichen. Oft wissen nur die Menschen vor Ort, wer noch fehlt. Und so kann es sein, dass Hunderte von Gruppen angehört werden und sich dann alle darauf einigen, dass nur 6 oder 7 von ihnen zu einem Gespräch zusammenkommen, zumindest für den Anfang. Wir haben allerdings auch schon Kreise mit 150 Personen moderiert, wenn eben 150 Personen notwendig waren, damit die Gemeinschaft sagen konnte, okay, ich werde zwar nicht beim Kreis dabei sein, aber gleichzeitig habe ich jetzt genug Vertrauen darin, dass jemand dort mein Anliegen vertritt.
Und wie wichtig das ist, dass eben Menschen aller Gruppen, aller gesellschaftlichen Gruppen zusammenkommen. Dazu gibt es auch eine Untersuchung der Vereinten Nationen. Zum Beispiel, wenn auch Frauen an Friedensverhandlungen beteiligt sind, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Abkommen mindestens 15 Jahre anhält, um ein Drittel. Ja? Und anderer Punkt, wenn auch Vertreter der Zivilgesellschaft teilnehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Friedensvereinbarungen scheitern, um 2/3 geringer. Also macht einen riesen Unterschied. Den Link zu dieser Studie, den finden Sie und findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Und ja, wir haben jetzt ja, Ralf, in den letzten Folgen immer mal darüber gesprochen, was für Bedürfnisse gibt es so, welche Interessen gibt es so. Und mit diesem Wissen, hast du eine Idee, warum die Vielfalt dieser Beteiligten, dass da wirklich alle dabei sind, dass das so wichtig für wirklich eine nachhaltige Lösung ist, wie da der Zusammenhang ist?
Ich könnte mir vorstellen, dass jedes einzelne Bedürfnis die Kraft hat, so ein Spaltpilz zu sein, wenn es so unberücksichtigt bleibt. Mhm. Also das heißt, man deckt vielleicht von 10 identifizierbaren Bedürfnissen 8 ab. Und das ist eine gute Basis, aber wenn halt eine Subgruppe ihr Bedürfnis nicht abgebildet sieht, dass das dann zumindest das Potenzial hat, sich so weit zu eskalieren, zu radikalisieren, dass es dann ein neuer Konfliktherd wird in diesem Heilungsprozess.
Ja, also mir fällt da als Beispiel zum Beispiel ein, wenn es darum geht, dass Frauen halt weite Wege zum Wasser holen haben und dieses Thema aber gar nicht berücksichtigt wird, weil die zum Beispiel gar nicht bei diesem Kreis dabei sind und dann werden die aber immer wieder überfallen beim Wasser holen und so. Da kann ich mir auch keinen nachhaltigen Frieden vorstellen, wenn dieses Problem nicht gelöst ist. Ne?
Genau.
Ja, sowas. Ja. Also wenn die Interessen aller Beteiligten nicht ausreichend gesehen, verstanden und ernst genommen werden, ist kein nachhaltiger Frieden möglich. Und das sehen wir auch an diesen vielen sogenannten eingefrorenen Konflikten, die halt dann immer wieder aufbrechen. Und so sieht es auch Dominik Bartha und er hat mir noch mehr erklärt zu den Grundlagen dieser Restorative Circles.
Es geht also einerseits darum, die Grundbedürfnisse der Menschen zu erfüllen, und gleichzeitig dürfen wir verstehen, dass Konflikte ein natürlicher und gesunder Bestandteil menschlichen Zusammenlebens sind. Wir werden nie echte Sicherheit haben, wenn wir versuchen, bestehenden Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das wird nur zu mehr Unterdrückung führen. Was ich Restorative Circles nenne. Und mein Verständnis davon, wie versöhnende Gerechtigkeit funktioniert, basiert auf dem, was ich bei Menschen auf der ganzen Welt beobachte. Etwa bei der Vermittlung zwischen Regierungstruppen und Rebellen in einem Bürgerkrieg oder zwischen den Gangs und der Polizei in den Favelas von Rio oder bei den Kriegen am Küchentisch. Worte geben uns einen Hinweis darauf, was Menschen meinen, und gleichzeitig können sie sich grundlegend unterscheiden von der Bedeutung, die wir ausdrücken wollen.
Also da gibt es jetzt zwei Punkte, die er aufmacht. Das erste ist dieses, wie wichtig es ist, Konflikte nicht unter den Teppich zu kehren. Weil der Konflikt ist ja schon da. Es brennt ja schon, aber wenn man quasi das Feuer unter den Teppich kehrt, dann schwelt es halt weiter. Und ich finde diese Idee so cool, dass Gemeinschaft eine Mischung ist aus Empathie, aber auch Aufrichtigkeit. Ohne Aufrichtigkeit hast du nicht wirklich vertrauensvolle Gemeinschaft. Kannst du damit was anfangen, erstmal mit diesem ersten Punkt?
Absolut, ich fand es auch total ermutigend, dass er meinte, Konflikte gehen ja nicht weg. Ja. Sie werden immer da sein, sie müssen aber gehegt werden. Und wenn man sie vernünftig austrägt, sind sie ja, ich glaube, dann ist es produktiv oder substanziell. Auf jeden Fall ist es wichtig für unser Fortkommen, dass es die Konflikte gibt. Und das anzuerkennen, macht die ganze Theorie, die er aufmacht, wesentlich glaubhafter, als wenn er jetzt sagen würde, ich habe den Weg zum ewigen Frieden.
Ja, nee, das hat er mit Sicherheit nicht gesagt.
Genau.
Ja. Und der zweite Punkt, das, was man sagt, ist nicht unbedingt das, was man auch meint. Ja? Also es gibt so einen schönen Spruch, wenn man halt so wirklich mit sich verbunden ist und ruhig und neugierig, dann ist alles, was Menschen so sagen, kann man in Bitte und Danke übersetzen. Aber dafür muss man echt schon sehr viel Ruhe haben und das funktioniert halt nicht immer. Und ja, also willst du mal ein Beispiel von mir hören, wie ich neulich ein bisschen gescheitert bin?
Unbedingt.
Also... ich hatte vor ein paar Wochen so ein 10-tägiges internationales Seminar, ja, also auf Englisch, und war super anstrengend, auch sehr inspirierend, aber halt auch sehr anstrengend. Und dann kam halt so eine Teilnehmerin auf mich zu, Jennifer, ja, und die hat mich halt gefragt, ob mein Name eigentlich Julia ausgesprochen wird oder Julia. Und ich war total erschöpft, ja, war eine Menge los, und ich habe dann auf Englisch zu ihr so gesagt: Es wird Julia ausgesprochen, auch wenn ihr Amerikaner immer nur Julia sagen könnt.
Excellent.
Ja, und dann hat sie halt nur noch gesagt, dass sie ja eigentlich aus Kanada komme und ist dann weggegangen. Und ich muss schon sagen, es ist schon sehr schwer, aus meinen Worten jetzt die Bedeutung rauszuhören, was ich eigentlich gemeint habe. Ich habe da später nämlich nochmal nachgedacht. Willst du mal vermuten, welches Bitte und Danke ich damit ausdrücken wollte?
Ich glaube, ich möchte es heute einfach hören. Ich kann jetzt gerade nicht spekulieren.
Okay, also es ist auch wirklich nicht leicht. Es ist echt nicht leicht. Worum es mir nämlich wirklich ging, war Dankbarkeit und Bedauern. Ja? Ich war einerseits dankbar mir selber, dass ich zum ersten Mal gesagt habe, ich heiße übrigens Julia. Sonst habe ich mich immer so unaufgefordert assimiliert und habe, my name is Julia. So. Und das hat auch was mit Selbstwertschätzung zu tun und Identität. Ne? Mhm. Weitere Bedürfnisse, über die wir auch schon gesprochen haben. Ja, ich habe auch bedauert, ein wichtiges Bedürfnis, dass ich mich nicht früher schon so ernst genommen habe einfach. Da liegt auch noch ein größerer Schmerz dahinter, weil da geht es nicht nur um den Namen, sondern ich habe mich ganz häufig früher nicht ernst genommen und habe die Bedürfnisse von anderen Leuten wichtiger genommen als mich. Als meine Bedürfnisse, ja. So, ja. Also auch bedauern. Außerdem war ich total dankbar, dass Jennifer sich diese Mühe gemacht hat, mal nachzufragen überhaupt, weil die war ja in demselben.
Eigentlich genau das Richtige, ne? Eigentlich, was du willst.
Eigentlich genau das, ja. Was ich will. Genau das, wonach mein Herz sich gesehnt hat, ja. Also da war Respekt erfüllt, total wichtiges Bedürfnis. Und ist total schwer, das jetzt alles so rauszuhören, wenn ich sage, ihr Amis dreht euch ja sowieso immer nur um euch selbst, oder?
Ja, absolut. Hast du das nachher noch aufgelöst? Bist du noch hinterher oder eine E-Mail geschickt oder was auch immer?
Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich kann nicht immer, weil ich auch nicht Jesus bin, ich krieg's nicht immer hin, dass ich so in meiner Energie bin, dass ich das immer gleich so verstehe. Mhm. Aber was ich machen kann, ist versuchen, und wir sind ja heute in der Versöhnungsfolge, wieder für Reparatur, für Versöhnung zu sorgen.
Ja.
Und ich bin dann tatsächlich nochmal zu Jennifer hin. Ich habe auch gemerkt, es ist mir nicht so leicht gefallen, weil ich würde mich gerne anders verhalten. Ich will eigentlich nicht so sein. Und ich habe ihr dann nochmal gesagt, was ich wirklich gemeint habe. Ich habe auch sehr bedauert, dass ich einfach nicht die Kapazitäten hatte, dass ich nicht gecheckt habe zu Beginn. Und ich will einfach mehr Verantwortung übernehmen für meine Bedürfnisse und Gefühle. Ne? Deswegen achte ich halt in den letzten Jahren immer drauf, dass ich immer mehr drauf, sagen wir es mal so, dass ich mit meinem Akku nicht in diesen roten Bereich komme. Auch ein Punkt, den jeder selber an sich versuchen kann. Ne? Also mehr auf den eigenen Akku gucken, weil wenn wir in den roten Bereich kommen, kann es halt mal passieren, dass wir so ein Ding raushauen.
Begreifen, dass man Akku hat erstmal für viele.
Oh
ne?
Ja. Mhm. Ja. Haust du auch manchmal Dinge raus?
Total. Und das tut mir auch furchtbar leid. Und für mich, also ich habe das noch nie auf dem Level analysiert, was du jetzt gemacht hast, weil ich auch zum ersten Mal in diesem Rahmen des Podcasts darüber nachdenke. Aber zumindest dieses Gefühl, das war jetzt falsch, weil eigentlich war es nicht das, worum es geht. Das ist schon da. Also in der Situation, die du beschrieben hättest, hätte ich mich wahrscheinlich damit entschuldigt, dass ich müde bin. Das wäre nicht die Erklärung gewesen, aber es wäre zumindest erstmal eine Brücke gewesen. So. Und gesagt so, sorry, das war jetzt zu flapsig. Aber ja, das darauf zu achten, das ist ein spannender Ansatz.
Und das ist auch das, was Dominik Barter sagt, ne? Dass dieses Vermuten, worum es gehen könnte, ne? Dass das eben so ein elementarer Bestandteil ist von diesen Restorative Circles.
Message sent is not necessarily message received.
Nur weil ich etwas gesagt habe, muss mein Gegenüber mich noch lange nicht verstanden haben. Es hilft also zu prüfen, welche Botschaft bei der anderen Person ankam und dann mit den Sprechenden abzugleichen, ob sie es auch so gemeint haben. Kommunikation ist ein Prozess der Verständigung und nicht einfach ein Ping-Pong-Match von Aussagen.
Also finde ich auch nochmal total wichtig, diesen Aspekt auch nochmal zu checken danach, nicht nur zu vermuten, weil ich kann ja nicht hell sehen. Ne? Also wenn wir nochmal an die letzte Folge zurückdenken, da warst du ja so ein saurer Museumsbesucher und ich habe vermutet, dass es dir vielleicht um Ruhe und Entspannung gehen könnte und um Berechenbarkeit. Und dann ist es halt wichtig, dass ich dich das auch nochmal frage und du in dich gehst und sagst, ja, stimmt, das ist es. Oder nee, eigentlich geht es mir um was ganz anderes. So, ne? Also dass man es auch nochmal checkt, total wichtig. Du guckst nachdenklich?
Ich gucke nachdenklich, nicht weil ich es anzweifle, sondern mein Gedanke dreht sich gerade darum, dass ja dann, wenn man da nochmal checkt, ob das angekommen ist und dann als Mediator oder Mediatorin nochmal wieder zurückcheckt, ob das war, was die Person gemeint hat, dass sie jedes Mal wieder die Möglichkeit eines Missverständnisses birgt. Also weil Kommunikation so, und ich habe so langsam die Sorge, dass da, man hat die eigenen Gefühle, die man checken muss, die der anderen Person, die man durchdringen muss und dann immer wieder Kommunikationswege, da sind so viele Fehlerquellen, dass mich das besorgt macht.
Also was ich bei dir so höre, dass du ein bisschen in Sorge bist, weil du vielleicht so Angst hast, kriegst du das hin?
Genau.
Also ob kann ich das überhaupt?
Ja, ich oder auch ganz grundsätzlich.
Auch
ob sozusagen irgendwann so viel Kommunikation läuft, die jedes Mal neu eine Fehlermöglichkeit hat, eine Schattierung rein kann, die nicht gemeint war. Dass das also, das soll nicht heißen, dass es nicht funktioniert, aber es hat eben bestimmt auch eine ganz eigene Fehleranfälligkeit. Also es ist einfach schwer zu machen.
Es ist schwer zu machen. Es ist echt schwer. Ich denke immer an so ein Muskeltraining, ne? Also, dass man halt mit leichten Gewichten anfängt und das trainiert. Und diese Art und Weise, so durchs Leben zu gehen, ich mache das jetzt seit 2012. Am Anfang habe ich es auch überhaupt gar nicht hinbekommen. Ne? Also, und ich habe gemerkt, dass seitdem so mein Muskel deutlich stärker geworden ist. Krieg's natürlich auch immer noch nicht die ganze Zeit hin. Hat man ja gesehen mit Jennifer. aber ich habe zumindest mal, wenn ich merke, dass ich daneben gelegen habe, dann weiß ich zumindest, wo ich nachgucken kann, ne?
Ja.
Wie das Werkzeug funktioniert und kann es rausholen, kann erstmal bei mir selber checken, worum ging's.
Also da stimme ich vollkommen zu, bei der Introspektive auf jeden Fall, diesen Dialog aufzubauen, das zu können, aber in dem Moment, wo man in eine Mediation geht oder zwei, drei Parteien hat, weißt du, dann hat man jedes Mal noch eine Kommunikation und die ist jedes Mal wieder anfällig für eine Fehlinterpretation.
Genau.
Ich habe total Respekt vor der Arbeit, die er macht, weil wenn ich mir das vorstelle, auf wie vielen Ebenen du dann jeden Kommunikationsgang sozusagen analysieren und instrumentalisieren musst, weil du auch einen Job hast, den du tun musst, alter Falter.
Ja, ich weiß nicht, ob er es instrumentalisieren will oder
im Sinne von benutzen, du willst ja ein Ziel erreichen. Also er hat, ne?
Ja, vielleicht das Ziel ist Frieden, aber wie die da hinkommen, entscheiden die selber, ne? Also er hält sozusagen nur den Raum.
Und richtig, das ist ja sein Ziel dann.
Ja,
ne?
Ja. Und dieses Raum halten, das kann schon mehrere Durchläufe haben, wie du schon sagst, ne? Und es gibt natürlich immer die Möglichkeit des Scheiterns. Ich denke mir dann immer, wenn ich es gar nicht erst versuche, habe ich eh schon gescheitert, ne? Dann ist, wie in diesem Panzermuseums-Beispiel, ne? Dann ist der Herr Meier sauer, kommt vielleicht nie wieder, dann hat mehr als verloren habe ich schon, ne? Ich kann eigentlich nur gewinnen, so, ne? Und ein Punkt, den ich auch ganz spannend finde bei diesen Restorative Circles, ist, dass auch nicht von Tätern und Opfern gesprochen wird. Weil ja niemand gerne wirklich Täter ist, ne? Man ist ja, die meisten sind ja ungern eigentlich Täter und eigentlich ist auch niemand gerne Opfer. Und statt dieser Bewertung wird eine Beschreibung benutzt. Also es wird dann gesprochen von einerseits Empfangenden einer Handlung, um die es dann geht und was die Auswirkungen dieser Taten sind. Ja, also sagen wir mal so, wir gehen hier ins Studio rein, ich laufe rein, schmeiß die Tür dir vor der Nase zu, du läufst gegen die Tür. Ja? Dann bin ich die handelnde Person, du bist die empfangende Person, zum Beispiel, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen. Also Restorative Circles, es gibt Empfangende von Handlungen, es gibt die Handelnden und die Empfangenden beschreiben erstmal in einer Runde, was sind denn die Auswirkungen jetzt der Taten? Die werden erstmal gehört. Ne? Du würdest dann mal sagen, hier, ich habe jetzt Schädel-Hirntrauma, Nase platt, noch platter als vorher, tut weh, ich bin zu spät zur Arbeit gekommen, Einkommensverlust, lalala, konnte meine Kinder nicht zur Schule bringen. Und ich gebe das dann wieder und sag, was ich gehört habe von dir. Solange, bis du den Eindruck hast, ja, du, Julia hat mich verstanden. Und in der nächsten Runde sagen dann die Handelnden, wie ist eigentlich dazu gekommen, dass ich dir die Tür vor der Nase zugeknallt habe? Das hat ja auch einen Grund.
Ja.
Also vielleicht ist vorgestern meine Mutter gestorben und ich bin so on edge, ja, und dann habe ich noch Angst um meine kranke Katze und ich habe noch Geldprobleme, weil ich vielleicht spielsüchtig bin und so weiter. Ich bin so unter Druck und ich muss jetzt checken, dass der Podcast hier Bombe wird. Ja. Und deswegen ballere ich das zu, weil ich habe überhaupt keinen Restakku mehr für dich noch, wie es dir geht. Und das gibst du dann auch wieder. Das ist auch cool für mich, dann zu hören, dass du mich verstanden hast, ne? Dass ich eigentlich kein, auch ohne eigentlich, ich bin kein schlechter Mensch. Ich habe meine, in Anführungsstrichen, guten Gründe, aber ich habe halt tragische Strategien benutzt, die deine Bedürfnisse einfach nicht ausreichend im Blick gehabt haben. Das ist nicht okay, dir die Tür vor die Nase zu ballern, ne? Ich bin dafür verantwortlich, dass ich für meinen Akku sorge. So. Und dann in einer dritten Runde geht es dann darum, was kann jetzt eine Lösung sein, auf die sich alle einigen können? Was können wir jetzt machen, damit wir gut miteinander wieder hier leben können? Und da können dann zum Beispiel auch Wiedergutmachungsleistungen eine Rolle spielen. Ja? Also wenn du jetzt eine Nasen-OP brauchst, ja, kann ich die vielleicht bezahlen. Ja? Erstmal Fragen dazu?
Nein, bisher nicht. Ist alles schlüssig.
Und solche Kreise, solche Restorative Circles in so einer Art, ne, hab ja gesagt, in jeder Gemeinschaft können die dann ein bisschen anders laufen. Die wurden zum Beispiel auch nach dem Völkermord in Ruanda initiiert oder nach dem Ende der Apartheid in Südafrika oder zum Beispiel auch in Peru nach dem Bürgerkrieg mit dem leuchtenden Pfad. Und ich habe da Geschichten gelesen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was da möglich ist, wenn Menschen sich, das klingt so einfach, ja, sehen, verstehen, ernst nehmen mit ihren Bedürfnissen. Ja? Also ich habe Berichte gelesen über eine Mutter, deren Familienangehörige wirklich getötet wurden aus Peru, ne, diese Bürgerkriegsgeschichte, und die dann in so einem Restorative Circle mit einem verantwortlichen Guerillaführer zusammensaß. War ein furchtbares Geschrei, aber am Ende konnte die dem vergeben, wirklich. Ja? Das hat mich enorm beeindruckt und berührt, weil das die Basis für nachhaltigen Frieden eben sein kann. Wie geht's dir damit, Ralf?
Ich würde gern das lesen. Also das ist das Erste, was ich denke. Also so, ich verstehe es einerseits und ich weiß ja auch, dass gerade Ruanda eine Erfolgsgeschichte war, was diese Aussöhnung und Versöhnung angeht. Aber ich frage mich wirklich, wie das zwischen dem Guerillaführer und der Mutter abgelaufen ist. Ich nehme das auch direkt in meinen Referenzrahmen. Ich fand es ganz spannend, wo du gerade meintest, niemand möchte Täter sein. Wir hatten ja in der früheren Folge dieses Himmler-Zitat, wo er auch, da war ja auch diese Rechtfertigung, wir mussten das machen. Ja. Ne? Wir sind gezwungen durch die Weltgeschichte. Wenn sogar Himmler das sagt, dann ist es halt offenbar ein globales Gesetz, dass niemand Täter sein möchte. Und dann, wenn ich mich frage, wie hätte ein überlebender Himmler sich in so einem Circle mit Opfern und Opferangehörigen, wie wäre das ausgegangen? Das erscheint mir undenkbar. Ich weiß aber, dass es nicht undenkbar ist, weil ich ja weiß, dass es gelungen ist. Deswegen muss ich mich da unbedingt reinlesen. Ich muss das lesen.
Sehr gerne. Mach das. Und zum Schluss dieser Podcast-Reihe kommen wir jetzt nochmal zum Elefanten im Raum.
Teil 2. Und was ist mit Russland?
Ein Thema, bei dem verständlicherweise die Gefühle bei vielen hochkochen. Denn der Krieg ist in vollem Gange in der Ukraine. Es gibt jeden Tag unvorstellbares Leid. die Ukraine ist nicht weit weg von uns. Wie kann jetzt all das, was wir hier bei Killing Emotions bisher besprochen haben, ja, wie kann das zu mehr Klarheit und eventuell so einer Perspektive für die Zukunft beitragen? Und ich habe darüber gesprochen nochmal mit Simon Koschut. Er ist Professor für internationale Sicherheitspolitik an der Uni Friedrichshafen. Und er sagt erstmal, dass man zwei Dinge ganz deutlich auseinanderhalten darf.
Das eine ist die Frage nach den Ursachen und das andere die Frage der Rechtfertigung. Zu rechtfertigen ist der Krieg in keinster Weise. Aber nach den Ursachen kann man natürlich trotzdem mal fragen. Und da ist es natürlich schon so, dass mir die Debatte zum Teil auch zu rationalisiert wird. Dass man sagt, naja, wir haben ja Russland nie versprochen, dass man bis an die Grenzen Russlands vorrückt mit der NATO. Das, klar, hat man nie versprochen. Natürlich müssen wir uns auch die Atmosphäre und auch die Verhandlungen damals vor Augen führen, wo natürlich der russischen Seite suggeriert wurde, wir nehmen eure Gefühle, eure Ängste auch ernst. Und wir haben nicht vor, euch irgendwie einzukesseln. Das ist natürlich schon so gewesen. Und ich glaube, gerade in der internationalen Politik wird es viel zu unterbelichtet. Die Tatsache, dass man sich in die Emotionen und Gefühle der anderen Seite einfühlen muss, um eben auch gute Politik zu machen. Krieg zu vermeiden, Frieden zu schaffen, das ist gute Politik.
Also es geht darum, Gefühle wahrzunehmen und als Informationen in ein Lagebild einzubeziehen, hatten wir ja auch schon ein paar Mal in diesem Podcast, ne? Um nachhaltige politische Entscheidungen treffen zu können, die Frieden schaffen. Ja, wie kann das gehen? Ich habe darüber nochmal gesprochen mit der Hamburger Konfliktforscherin Regina Heller. Die kennen Sie, kennt ihr schon aus der ersten Folge von Killing Emotions. Und Heller hat eine ganz spannende Forschung gemacht. Die hat nämlich Aussagen staatlicher Sprecherinnen und Sprecher aus Russland untersucht, wann diese Leute wütende Ausdrücke benutzt haben. Und zwar in Aussagen aus der Zeit von 1994 bis 2015. Mal kurze Zusammenfassung, was ist da sicherheitspolitisch so passiert in dieser Zeit? Also da ging es unter anderem um den NATO-Einsatz im Kosovo, die NATO-Osterweiterung, eine neue US-amerikanische Raketenabwehr in Europa. Da gab es den russisch-georgischen Krieg, die Kriege in Syrien und Libyen und natürlich den Krieg in der Ukraine. Und mittlerweile wissen wir ja, warum gibt es Gefühle? Ralf, kurze Testfrage.
Damit wir schnell zu Erkenntnissen gelangen können, wenn wir in Gefahr sind zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Und noch ein zweiter Punkt. Wir weisen hin auf erfüllte und unerfüllte Bedürfnisse.
Bedürfnisse, ja.
Also als Indikator, als Wegweiser so. Und Heller sagt, dass eben eins dieser unerfüllten Bedürfnisse bei Russland kann sein, das Bedürfnis nach Anerkennung. Und sie erklärt jetzt hier mal, wie es über Jahrzehnte dazu gekommen sein könnte.
Und im russischen Fall gibt es eben dieses Gefühl der Nicht-Anerkennung des russischen Großmachtstatus. Wir sind nicht der Verlierer des Kalten Kriegs. Wir haben immer noch ein gleichberechtigtes Recht, die europäische Sicherheit mitzugestalten. Also man kann sehen, von einer gefühlten Gleichberechtigung, die man sagen, in den 90er Jahren noch hatte, ist das dann sagen, in ein Gefühl der Enttäuschung übergegangen. Und dann hat sich das sagen, in einer manifesten Wut geäußert. Nach dem 11. September hatte man ja auch erfolgreich sagen, so eine gemeinsame internationale Terrorismusbekämpfungspolitik, die Wirtschaftskooperation auch intensiviert. Und gleichzeitig hatten wir aber dann diese unilateralen Entscheidungen der USA, im Irakkrieg zu intervenieren. Teilweise wurden auch Rüstungskontrollverträge einseitig gekündigt von den USA. Wir sehen, dass sich die Wut und der Ärger über die offensichtliche Einseitigkeit westlicher Politik immer stärker wurde. Und hier würde ich sagen, das ist das Einfallstor für eine ressentimentgetriebene Politik, die sich ja heute dann tatsächlich auch manifestiert hat.
Sie haben so eine Untersuchung gemacht, indem Sie gewisse Wutwörter festgelegt haben und die dann gezählt haben.
Genau. Das alles sind Fälle von gefühlter Statusdegradierung, die sich kumulativ aufgebaut haben. Und das Gefühl, nicht mehr ernst genommen zu werden, keinen Einfluss mehr auf die internationalen Beziehungen zu haben. Und gleichzeitig hat das autoritäre Regime in der Zeit immer weniger Möglichkeiten, also praktisch eine alternative Großmachtidentität zu entwickeln, weil die wirtschaftliche Entwicklung sich nicht so darstellt, wie man sie das gehofft hätte. Also Russland sich ökonomisch nicht als Großmacht aufstellen kann. Also es bleibt praktisch nichts anderes übrig, als eine militärische Großmacht zu bleiben. Zumindest in der Wahrnehmung der Entscheidungsträger.
Das hat dann Wut ausgelöst?
Zumindest ist das, was wir in den Diskursen, in den offiziellen Dokumenten tatsächlich auch feststellen. Also Wut, Empörung, natürlich auch Enttäuschung, aber zunehmend eben auch eine Form von so einer aggressiver Haltung.
Angespannt sein,
ja,
unter Druck?
Ja, genau, angespannt unter Druck, ja, kann man so sagen, ja.
Und dann haben Sie geschrieben, ab 2012 hat sich die Wut dann von den konkreten Ereignissen entkoppelt.
Warum diese Entkopplung stattgefunden hat, 2011, 2012, nach den gefälschten Parlamentswahlen in Russland und vor den Präsidentschaftswahlen, der erste wirklich landesweite Massenprotest in Russland. Und das Regime hochgradig nervös war, dass es zu einem Szenario kommen könnte, wie in den umliegenden postsowjetischen Staaten auch. Das ist ein wichtiger Auslöser gewesen, warum das Regime in Moskau wesentlich aggressiver plötzlich antiwestliche Rhetorik vorträgt seit dieser Zeit, warum die Wut plötzlich sich so stark entkoppelt von den eigentlichen Ereignissen. Der Versuch des Regimes, sich an der Macht zu halten durch Repression und wie die Emotionen dann von einem natürlichen Gefühl, das sich ja auch immer wieder normal reguliert hat, dann mehr zu einem Instrument geworden sind. Auch wenn das Gefühl aus der Erfahrung heraus nicht ungerechtfertigt ist, aber wie es dann immer mehr auch zum Instrument wird für das Regime zur inneren Stabilisierung. Und das ist eben auch das mit der Entkopplung. Noch sehen wir, dass diese Wutkurven gar nicht mehr typisch sind. Dass es so einen permanenten Erregungszustand gibt und dass es auch ereignisunabhängige Erregungsausbrüche gibt, wo wir dann gesagt haben, das passt mit den realen Ereignissen gar nicht mehr zusammen. Das heißt, es muss ein anderer Mechanismus dahinter stecken.
Tja, Ralf, wie ist das so für dich zu hören? Was kannst du da mitnehmen?
Oh, das ist so schwierig. Also das Erste, was mir durch den Kopf geschossen war, stimmt, aber was heißt denn das? Also wie stark muss man dann die emotionalen Bedürfnisse von staatlichen Akteuren pampern? Das ist so die Frage, die sich mir aufdrängt. Mhm. Aber dann gleich gefolgt von der Frage, warum so despektierlich? Also das haben wir schon immer gemacht. Früher, als man noch mit der klassischen Kanonenbootpolitik agiert hat und halt Großmachtsbestrebungen einfach ernst genommen hat, als man noch nicht gedacht hat, alles ist rational unterfütterbar, hat man solche Aspekte immer mit reinbezogen. Also Großmachtspolitik vom Ersten Weltkrieg hat zum Beispiel die Gefühle der Monarchen, der Kaiser und Könige mit in Betracht gezogen. Wie würde Wilhelm II. Reagieren mit seiner aufbrausenden Art und solchen? Welche Gefühle hat er? Einerseits ist es keine große Neuerkenntnis, wenn das Regime in Russland eben keinen wirtschaftlichen Ausweg hat, aber seinen Großmachtsstatus behalten möchte, dann eben den anderen Weg zu wählen. Andererseits ist es durchaus hilfreich, das mal so ausdekliniert zu bekommen und auserklärt zu bekommen, damit man es im Kopf hat. Nicht anders als die Karte, die wir die ganze Zeit in der Hand haben. Das sind Sachen, die man passiv weiß, aber sie mal aktiv durchzudeklinieren, ist, glaube ich, ganz hilfreich, um sie halt präsent zu halten. Als einen Faktor der abschließenden Bewertung. Wir hatten ja schon die ganze Zeit gehört, Emotionen sollen die Ratio nicht ersetzen, sondern ergänzen. Und insofern ist es, glaube ich, ganz hilfreich. Aber es geht viel in meinem Kopf gleichzeitig rum gerade.
Kannst du trotzdem noch ein bisschen was aufnehmen, Ralf?
Unbedingt.
Ich habe nämlich noch ein weiteres Zitat für dich.
Hervorragend.
Und zwar von 2008 ist das. Vom damaligen russischen Botschafter bei der NATO. Das gab es damals noch, Russen bei der NATO. Der hat gesagt, zum Angriff Russlands auf Georgien von 2008, dass Brüssel, also der Westen, schaue nun anders auf Russland, nämlich mit Respekt. Und das sei die wichtigste diplomatische Errungenschaft. Ja. Also das Bedürfnis nach Respekt hier ganz deutlich benannt. Und noch eine Analyse dazu vom Krisenforscher Oliver Schmidt vom Zentrum für Kriegsstudien der Universität von Süddänemark von 2020. Der hat Aussagen russischer Diplomaten analysiert. Einerseits Russen, die bei den Vereinten Nationen waren, dann beim NATO-Russland-Rat und bei der OSZE, das ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und Schmidt kommt zu dem Ergebnis, und das finde ich wirklich richtig spannend jetzt, dass russische Diplomaten durchweg mehr Anerkennung und Status für Russland fordern. Und das Spannende ist, manchmal sogar auf Kosten von Sicherheitsbelangen. Also denen war Anerkennung wichtiger als Sicherheit. Ja, und wenn man sich das alles so anhört, dann ja, kann man vermuten, wir wissen es ja nicht, dass es Russland eben darum geht, dass das Land mehr Bedeutung haben will, dass es vielleicht um Identität geht und ja, um Anerkennung. Wenn ich nicht anerkannt werden kann, möchte ich akzeptiert werden. Also es geht um Mitsprache, Berücksichtigung, Respekt. Wenn ich nicht akzeptiert werden kann, möchte ich bemerkt werden. Und das in erster Linie von den USA. Und wie reagiert der damalige US-Präsident Barack Obama im März 2014? Das war wenige Tage, nachdem Russland damals die Krim annektiert hatte.
Russia is a regional power that is threatening.
Russland ist eine Regionalmacht, die einige ihrer unmittelbaren Nachbarn bedroht.
Not out of strength,
und zwar nicht aus Stärke,
but out of weakness,
sondern aus Schwäche.
Die Ukraine ist ein Land, in dem Russland seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion jahrzehntelang enormen Einfluss hatte.
Auch wir haben einen erheblichen Einfluss auf unsere Nachbarn. Wir müssen in der Regel nicht in sie einmarschieren, um eine starke kooperative Beziehung zu ihnen zu haben. Die Tatsache, dass Russland sich gezwungen sah, militärisch einzugreifen, völkerrechtswidrig, deutet auf weniger Einfluss hin, nicht auf mehr.
Wenn ich nicht bemerkt werden kann, möchte ich gefürchtet werden. Und wenn ich nicht gefürchtet werden kann, möchte ich gehasst werden. Tja, Ralf, du hast eben gefragt, was soll man denn jetzt machen? Hast du jetzt eine Antwort, was man zumindest nicht machen soll?
Oder? Ich bin tatsächlich noch ratloser nach dem Obama-Zitat, weil Obama hat ja tatsächlich in dem Zitat mit der regionalen Kraft richtig beschrieben, was Russland ist. Mhm. Und wenn wir dann sagen, okay, wir gucken auf die Bedürfnisse, die Russland hat und preisen die ein, und das ist dann Teil der Überlegung, also Emotionen und Ratio und Wahrnehmung von anderen Emotionen, muss dann das Ergebnis der Rede anders sein. Also was hätte er sagen sollen? Ne? Hätte er sagen müssen, wir verstehen, dass Russland das Gefühl hat, das machen zu müssen. Das wäre ja eigentlich so ein bisschen die Anerkennung der Gefühle. Es ist ja auch schwierig, einen Staat Gefühle zuzuschreiben, aber sagen wir den wichtigsten Akteuren. Mhm. Also ich bin tatsächlich noch ratloser, was das dann genau bedeuten soll. Also hätte er das nicht sagen sollen, weil er das besser gewusst hat. Klar, für die Motivation haben wir es jetzt klar verstanden. Gerade der Hinweis auf den Georgischen Krieg, den fand ich sehr hilfreich. Ja, der habe ich mich immer gefragt, was der Grund dafür war. Mhm. Die eindeutige Aussage, irgendwie dafür haben wir das gemacht, ist sehr hilfreich gewesen.
Für Respekt.
Genau, das ist ja dann klar artikuliert worden. Jetzt verstehe ich das auch. Aber bei diesem Vorgang, was macht Obama dann quasi mit dieser, oder hätte er machen sollen damals mit dieser Erkenntnis? Schwierig. Zu was führt es?
Ja, was hätte er machen können? Was können wir heute machen? Wie kann das aussehen, das Bedürfnis nach Anerkennung, Respekt erfüllen, was ja an und für sich einfach ein schönes Bedürfnis ist. Das haben wir alle. Und das Zusammenbringen mit dieser Idee von do no harm and take no shit. Ja, also dass wir auch wirklich sagen, hier hört der Spaß auf. Das ist sehr flapsig gesagt. Ja. Fremde Länder werden nicht hier angegriffen wie die Ukraine. Hier kollektive Selbstverteidigung und so weiter findet nicht statt. Wir liefern Waffen einerseits, wenn du mich fragst. Ja. Und andererseits versuchen, das Bedürfnis nach Respekt und Anerkennung zu erfüllen. Wo kann Russland denn zum Beispiel Respekt und Anerkennung bekommen? Also mir fällt da zum Beispiel ein, ja, Russland hat einen enormen Beitrag an der Befreiung Deutschlands von Nazi-Deutschland geleistet.
Es ist halt ein unfassbar reiches Kulturerbe, das wäre so eine Sache.
Es hat ein unfassbares Kulturerbe.
Ja.
Es ist vielleicht auch, also was mir jetzt so einfällt, es ist auch eine Riesenleistung, bei teilweise Minusgraden ohne Ende überhaupt ein Leben hinzubekommen. Ne? Also mir fällt da ganz viel ein, wo ich sage, krass.
Aber wie setzt man das jetzt um, wäre dann die Frage. Also dann wäre ja, also ich, weil du gerade sagtest, persönlich mit der Waffenlieferung, ich bin auch eindeutig auf der Seite der Pro-Waffenlieferung, aber wenn man das jetzt mal zusammenbinden würde, dann würde das ja bedeuten, wir setzen hundertprozentig auf die strukturelle Integrität und die Heiligkeit dieser strukturellen Integrität, der territorialen Integrität der Ukraine. Das heißt, man müsste sagen, ihr müsst euch komplett von dem Staatsgebiet der Ukraine zurückziehen und dem Land die Existenz zubilligen. Und das müsste man dann verpacken in etwas, das sozusagen das Bedürfnis nach Anerkennung der Russen trotzdem erfüllt. Das wäre jetzt das Fazit des gesamten Aufbaus. Das heißt, man müsste irgendwie das über Deklamation, über Sprachregelung, über Aussagen irgendwie treffen, so jetzt mal sinngemäß eine Möglichkeit wäre, die ich nicht für realistisch halte, aber eine wäre zum Beispiel, dass man den starken Kampf der Russen anerkennt. Also ihr habt wahnsinnig hart gekämpft, um das zu sein, was ihr wollt. Ihr habt verloren, ihr seid zurückgeschlagen worden. Aber wir erkennen an, dass ihr sozusagen militärisch versucht habt, klingt so nach zweitem Preis, ist es dann ja auch. Also da wird es schon schwierig mit der Wortwahl. Ne? Aber dass man das irgendwie sagt, dass sozusagen diese Idee des kämpferischen Russlands gecatert wird, weil sie das wollen, gleichzeitig aber nur unter der Voraussetzung, take no shit, dass eben die Ukraine komplett integer bleibt. Das wäre
Ja, vielleicht kann man es auch mit verschiedenen Punkten machen. Mhm. Ne? Vielleicht kann man auch die Wertschätzung und die Anerkennung für andere Bereiche geben und nicht gerade dafür, dass sie in die Ukraine einmarschiert sind, sondern.
Aber klappt das, wenn wir sagen, wir müssen das Bedürfnis erkennen?
Ralf, jetzt ist es natürlich brutal schwierig, ne?
Ja,
weil wir haben jahrzehntelang das nicht in der Form verstanden. Ne? Das ist sind die Ergebnisse der Forschung. Jetzt den Karren da rauszuziehen, ist eine große Herausforderung. Mhm. Was ich mitnehme aus der ganzen Sache, ist, dass man für die Zukunft das hoffentlich besser im Blick haben kann. Da kann man sicherlich auch ganz viel über den Umgang mit afrikanischen Staaten lernen. Ja. Und für mich ist das so ein Weg in einem sehr undurchsichtigen Wald, in dem wir jetzt gerade sind. Aber ich habe da so eine Hoffnung, dass wenn wir das im Blick haben und natürlich dann von oberster Stelle, ne, und das sind halt in erster Linie die USA, und das weiß ich jetzt auch nicht, wie das mit Donald Trump ausgerechnet gehen soll.
Um Gottes Willen, ja. Empathie und Trump, sehr schön.
Ich sage nicht, dass es einfach ist. Für mich ist es irgendwie ein Weg, den ich immer wieder gehen möchte, im Privaten, und vielleicht können ja auch sicherheitspolitisch Verantwortliche hier was mitnehmen.
Das kam vielleicht auch falsch rüber. Ich wollte es gar nicht damit abbügeln, sondern ich habe wirklich, ich habe Dominik Bader die ganze Zeit im Kopf irgendwie, der zu seinem Lebenswerk offenbar gemacht hat, eben nicht den nächsten Krieg zu verhindern, was auch wichtig ist, sondern den letzten aufzulösen.
Ja.
Und das finde ich halt so mutig. Und deswegen, der Elefant im Raum ist eben die Ukraine momentan. Und deswegen bin ich da schon, weil da müsste es ja, man kann es ja jetzt schon nutzen oder könnte es direkt nutzen. Mhm. Ne? Auch wenn es schwierig ist, hilft es nichts. Wir sind zum Glück nicht in der Position, das irgendwie entscheiden zu müssen, aber also allein die Tatsache, dass so der erste Gedanke kam, dass man mit dieser verbalen Bedürfniserfüllung vielleicht eine etwas andere Verhandlungssituation schafft, die nicht die Integrität der Ukraine aufgibt, ist ja schon mal ganz spannend. Also das ist ein neuer Gedanke, den ich so noch nicht hatte, dass man anerkennt, ohne einverstanden zu sein, was die wollen.
Ja.
Und trotzdem bekommen wir, was wir wollen, und wir, der Westen, mit der Ukraine zusammen. Das wäre mal eine Idee. Spannend.
Ja, die Idee ist, wenn die Bedürfnisse von allen Menschen gesehen, verstanden, ernst genommen werden, dass dann eine Lösung viel leichter ist.
Ja, genau.
Muss ernsthaft gesehen, verstanden, ernst genommen werden von beiden Seiten.
Und immer noch wichtig, take no shit. Ne? Also die Ukraine bleibt ganz Ende aus. Nicht, dass das nach einem falschen rüberkommt, aus diesem Podcast.
Absolut. Verstehen ohne einverstanden. Ich bin absolut nicht einverstanden. Ralf, soweit. Unser Experiment geht jetzt tatsächlich zu Ende. 6 Folgen Killing Emotions haben wir gemacht. Jetzt gibt es nochmal eine Zusammenfassung aller Folgen. Wir haben gesprochen über politische Theorien. Also, dass Sicherheitspolitik eben kein Schachspiel ist, mit Politikprofessor Simon Koschut.
Also diese Wahrnehmung, dass die internationale Politik nur über Interessen und rationales Handeln funktioniert, lässt halt außer Acht, dass Gefühle und Emotionen mindestens genauso wichtig sind.
Wir haben gesprochen darüber, dass für nachhaltiges Handeln die Bedürfnisse aller berücksichtigt und überhaupt erstmal erkannt werden dürfen. Und dass Gefühle eben den Hinweis dafür geben, das sagt die Psychologin Damaris Braun.
Es ist wichtig, diese mit einzuberechnen, sonst übersieht man eben einen entscheidenden Wirkfaktor.
Der deutsche Botschafter Thomas Ossowski hat berichtet, wie wichtig Gefühle sind, damit sich Beteiligte in politischen Verhandlungen wirklich verstehen.
Man mag es Gefühle nennen, aber es geht darum, sich in den anderen hineinzudenken und auf dieser Grundlage dann etwas Gemeinsames zu gestalten.
Dann hatten wir noch den Ex-Agenten Gerhard Konrad. Der hat über Gefühle beim Sammeln von nachrichtendienstlichen Infos gesprochen.
Natürlich spielen Gefühle, Voreingenommenheiten, also alle emotionalen Abschattierungen, die jenseits der strengen, nicht existierenden Rationalität anzusiedeln sind, spielen eine ganz wesentliche Rolle.
Dann war noch Oberst Johann Schmidt dabei. Mit ihm habe ich mich unterhalten über hybride Bedrohungen und Desinformation.
Von daher kann man, denke ich, sagen, dass Gefühle hier letztendlich wichtiger sind als Informationen.
Und dabei war auch der Mediator Dominik Bater, der darüber gesprochen hat, wie Menschen nach Kriegen wieder zusammenleben können. Und wie wichtig es eben ist, die Bedürfnisse hinter den Aussagen zu vermuten und zu wiederholen auch, um Vertrauen aufzubauen.
Es hilft zu prüfen, welche Botschaft bei der anderen Person ankam und dann mit entsprechenden abzugleichen, ob sie es auch so gemeint haben. Kommunikation ist ein Prozess der Verständigung und nicht einfach ein Ping-Pong-Match von Aussagen.
So, Ralf. Wie ist dein Fazit nach 6 Folgen Killing Emotions? Welche Rolle spielen Gefühle in der Sicherheitspolitik?
Also ich habe gleich 3 Punkte im Kopf, die mir dazu einfallen. Das erste, Ich fand es spannend, weil ich bin ja nicht durch Zufall hier, sondern eben, weil wir uns ja über meine Arbeit im Museum kennen als Historiker. Mhm. Und ich fand es total spannend, dass mir ständig historische Beispiele eingefallen sind, wo ich sage, ne, wir hatten das ja immer wieder hier, mhm. McNamara und Kennedy mhm. und Wilhelm II. Und so weiter, wo es ganz normal ist. Gleichzeitig habe ich dabei gemerkt, dass wir, obwohl wir das in der Geschichte immer anwenden, die Emotionen mit reinzubeziehen, wenn auch nicht so stark, wie man es vielleicht könnte jetzt nach den Folgen, dass wir das bei der aktuellen Politik dann weniger tun. Also ich bin ja Historiker und Politologe mhm. und der Politologe in mir ist tatsächlich, kommt eher von diesem Schachspielding. Mhm. Der Historiker würde so nie denken. Mhm. Das ist total witzig. Das ist mir dann klar geworden, dass auch im Studium das tatsächlich verschieden aufgestellt war. Mhm. So, das wäre das Erste. Das Zweite ist, es ist gleichzeitig beruhigend und entnervend, dass damit natürlich eine gewisse Banalität durchdekliniert wurde, weil mhm. die waren sich ja nicht umsonst alle einig mhm. und unsere oder deine Gäste, mhm. die gesagt haben, klar, Gefühle spielen eine Riesenrolle, ist total wichtig, muss sein und so weiter. Und wir alle wissen das auch, hatten wir auch mit dem Beispiel mhm. der Nachbarschaft im mhm. Alltag und so weiter. Und trotzdem müssen wir es nochmal ins Gehirn gehämmert mhm. bekommen, weil es wieder so ein passives Wissen ist. Was, mhm. wenn man drüber redet, denkt man, ja klar, mhm. aber aktiv, was du immer gesagt mhm. hast, muss man das wollen und einbeziehen und aktiv tun, damit es auch dann im Alltag oder in der Sicherheitspolitik dann im großen mhm. Stil eine Rolle spielt. Und das führt dann zum dritten Punkt, noch eine Baustelle. Also von allen Dingen, die wir haben, ist das dann, wenn man das alles ernst nimmt, und das tue ich gerade, dann ist das halt eine sozusagen, wie heißt es immer so schön, eine Querschnittsbaustelle, also die sich aha. ja dann eigentlich durch alles durchziehen muss.
Ja.
Bei jeder Debatte, die man im Sportverein hat, beim Weihnachtsessen war da ein Beispiel, mhm. oder eben dann doch im Museum oder in der politischen Repräsentation, muss man sich immer daran erinnern, das zu tun. Aber, und das ist jetzt der letzte Satz dazu, wie wir immer gehört haben, sind ja Ratio und Emotio mhm. sowieso verknüpft. Das heißt, mhm. eigentlich müsste es ja nach relativ kurzer Zeit ein Automatismus werden, wenn man es versucht. Ja. Das wäre zumindest meine Hoffnung.
Und die kann ich bestätigen. Also es ist ein Muskel, den man trainieren kann und der stärker wird, wenn man ihn trainiert, tatsächlich. Jetzt hast du gesagt, es ist eine Querschnittssache. Gibt es denn eine Sache bei dir, in deiner Arbeit, die du jetzt verändern willst, wo du das vielleicht einfließen lassen willst, die ganzen Sachen, die du jetzt gehört hast?
Ja, schwer zu sagen. Ich fange mal mit einer Ausflucht an, weil die sich echt gut anfühlt. Ich kann bestätigen, dass wir schon immer ein bisschen versucht haben, also in den Debatten und Diskussionen, dass wir immer wirklich aufrichtig versucht haben zu hören, wo das herkommt, diese Kritik, zu hören, wo die Wut teilweise herkommt, dass wir versucht haben, das zu verstehen. Aber was ich jetzt mitnehme, ist das wieder ernster zu machen und weniger mechanistisch zu machen. Mhm. Weil irgendwann ist man da, dass man da sagt, ja, verstehe ich, dir geht es eigentlich darum. Mhm. Und dann sagt man so, alles klar. Mhm. Und den Gedanken eben abzustellen, zu sagen, okay, ich nehme das jetzt wirklich mal ernst, dass das dein Bedürfnis ist. Wie schon so oft gesagt, ich teile es nicht. Mhm. Aber was kann ich jetzt damit anfangen, dass das so ist? Ich nehme das nicht aus der Ausstellung raus. Take no shit. Mhm. Aber wie kann ich das irgendwie so hinbauen, dass du auch durch die Ausstellung gehen kannst, mhm. ohne sauer zu werden und die Schilder ignorieren zu müssen, die du nicht magst? Wie finden wir einen Mittelweg? Und ich glaube, genau, mein Antrieb für unsere alltägliche Arbeit wäre dann noch mal mehr enthusiastischer zu erklären, ohne diesen Faktenhagel zu machen, sondern mhm. eben zu gucken, wie komme ich an die Personen ran, die ich als einzelne Menschen dann wahrnehme in dem Moment und nicht eben wir als nur Vertreter einer Gruppe von Kritik oder so.
Mhm. Ich bin total neugierig. Ich war ja bis heute noch nie im Panzermuseum und ich verspreche dir jetzt hiermit öffentlich, wenn du das umgebaut hast, so wie du es umgebaut haben willst, dann komme ich vorbei.
Yay,
dir?
Das kann sich ja nur noch um 6 weitere Jahre handeln.
Okay, alles klar. Ja, vielen Dank. Mein persönlicher Wunsch zum Abschluss an die Zuhörenden, auch vielleicht gerade die, die auch Sicherheitspolitik mitgestalten, egal von welcher Perspektive aus, das ist, das schließt sich an, dass wir diese Fragen stärker in den Arbeitsalltag einfließen lassen können. Wie geht es mir und wie geht es den anderen? Und worum geht es mir und worum könnte es dem anderen gehen? Und ich habe eine ganz große Hoffnung, dass das zu dem beitragen würde, was auch Mike Martin beschrieben hat. Das ist ein britischer Ex-Soldat und Konfliktforscher. Und der hat in seinem Buch How to Fight a War, also wie man einen Krieg führt, ja das mit schmerzhafter Klarheit beschrieben. Und er sagt, Frieden ist nicht die Abwesenheit von Krieg, sondern die Fähigkeit, Konflikte mit friedlichen Mitteln zu bewältigen. Dafür brauchen wir politische Strukturen, mit denen wir im Gespräch bleiben können, damit wir nicht andere umbringen müssen, um zu zeigen, worum es uns geht. Killing Emotions wurde konzipiert und recherchiert von mir, Julia Weigelt. Es sprachen Stefan Schad und Thilo Werner. Ton und Technik Christian Alpen, Nicole Graul und Thielke Uffen. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Christiane Glas. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2024. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek unter Streitkräfte und Strategien Killing Emotions. Und hier ist noch ein Podcast-Tipp für die ARD Audiothek.
Hallo, ich bin Andreas Kuhlage und ich hoste den Landwirtschaftspodcast 63 Hektar mit
mir, Maja Mugwitz. Ich bin Landwirtin und der andere Part hier im Podcast. Und in der aktuellen Folge geht es um das Thema Jagen. Landwirte als Jäger, Hobby, Trophäenjagd oder Naturschutz?
Ja, für einige Menschen ist die Jagd ein blutiger Freizeitspaß. Andere halten sie für notwendig, um beispielsweise den Wildtierbestand zu regulieren, um Felder und Äcker vor Schäden zu bewahren und vielleicht auch um junge Bäume im Wald zu schützen.
Und für Menschen, denen die Tierhaltung wichtig ist, ist Wildfleisch natürlich eine gute Alternative.
Wir haben auch einen Gast im Podcast, der ist Landwirt und Jäger und der sagt, es ist völlig okay, wenn Menschen kein Fleisch essen wollen, aber erst sagen, Jäger sind Mörder und dann dem eigenen Hund Dosenfleisch geben, das ist schwierig.
Mehr dazu hört ihr in 63 Hektar, in der ARD, Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.